Viele herzliche Grüße hier aus der Talstraße, aus unserem schönen Gottesdienstraum, gerade besonders an euch, die diesen ersten Advent und diesen Sonntag nicht mit uns Gottesdienst zusammen feiern können. Viele Grüße an euch, da wo ihr gerade seid. Vermutlich habt ihr euch einen Kaffee gemacht und es macht es auf dem Sofa gemütlich, oder ihr seid im Laufe der Woche erst dazu gekommen, diese Predigt anzuschauen. Ich bin Daniela, ich bin schon ganz, ganz viele Jahre Teil von der City Chapel und das Schöne ist, für hier in der Gemeinde für die Gebetsarbeit zuständig sein. Ich werde gar nicht weiter länger drumherum reden. Es wird heute nicht um Römer gehen, da geht die Pause weiter, sondern ich habe es auf dem Herzen, Psalm 24 mit euch anzuschauen. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott des Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Herr, ich danke dir für diesen Psalm. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dadurch noch heute so lebendig dich uns offenbarst, dass du durch dieses Wort heute noch in unser Leben hineinsprichst. Ich danke dir, dass wir dich hören können und dass diese Worte, die ja tausende Jahre alt sind, heute noch genauso lebendig sind wie damals für die Israeliten. Ich bete für jeden von uns, dass unsere Herzen weit offen sind, um dich zu hören, offen sind, um danach zu fragen, was du heute an Ermutigung für uns hast. Und ich danke dir, dass du lebendig bist und dass du König bist, dass wir zu dir gehören. Amen. Wenn ich in meinem normalen Alltag das Herz nicht so richtig frei habe oder mein Kopf zu voll ist, um Bibel zu lesen oder mich auf ein biblisches Buch einzulassen, dann lese ich meistens einfach ein Stückchen in den Psalmen. Oder ich komme auch immer wieder gern zu meinen Lieblingspsalmen zurück und das ist so was Schönes, weil es wie Heimkommen ist und zur Ruhe kommen. Und deshalb freue ich mich auch ziemlich, dass Gott mir diesen Text, diesen Psalm schon viele, viele Monate aufs Herz gelegt hat, für die heutige Predigt, obwohl ich da noch nicht mal geahnt habe, dass ich darüber predigen werde. Aber das ganz Tolle an dieser vielen Zeit ist, wenn ein Text einen so lange begleitet oder dann auch später Zeit wirklich in die Vorbereitung und in die Predigt steckt, dass Gott einem das so viel mehr noch offenbart, dass ich das gar nicht alles in die Predigt reinpacken kann. Von daher habe ich auch ganz viel Bonus für mich selber bekommen. Was mir auch gar nicht bewusst war und was auch gar nicht so geplant war, dass mein Predigttermin heute und der Text sich so zusammengefügt haben und auf den ersten Advent fallen, der an dem Sonntag ist. Denn dieser Psalm wird ganz oft als Adventspsalm in der Kirche gelesen, ist Basis von einem ganz bekannten Adventslied, Macht hoch die Tür. Und da musste ich auch einfach schmunzeln, als mir das erst später klar geworden ist, dass Gott mir da einen richtigen Adventstext aufs Herz gegeben hat. Aber bevor wir den Psalm genauer anschauen und decken, was er für uns heute noch bedeuten kann und was er auch übrigens mit dem letzten Text, den Roland uns vor 2 Wochen aus Römer 12 gelehrt hat, was das mit dem zu tun hat, möchte ich euch einfach so ein bisschen hineinnehmen, was dieser Psalm damals bedeutet hat. Wir können davon ausgehen, dass dieser Psalm wirklich von David geschrieben wurde. Und sowohl christliche als auch die jüdischen Ausleger können sich das ziemlich gut vorstellen, dass der im Zusammenhang entstanden ist, als David und das ganze Volk die Bundeslade aus diesem temporären Platz heimgeführt haben, überführt haben nach Jerusalem. Und das ist genau die Situation, wo David dann in der Unterwäsche mit tanzend eingezogen ist nach Jerusalem. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Texte im Zusammenhang selbst nochmal nachzulesen. Die stehen im 2. Samuel 6 und in der 1. Chronik 13 bis 15. Und gerade wenn man diese Texte liest, dazu kann man das so richtig rauslesen und raushören und rausspüren, was das für eine riesengroße Freude gewesen sein muss, wie diese Atmosphäre gewesen ist. Und was das für ein riesengroßes Fest war, voller Ausgelassenheit und voller Lobpreis und Anbetung, weil sie endlich wieder die Lade des Herrn in ihrer Mitte hatten und nach Hause holen konnten. Und die Lade des Herrn, also die Bundeslade, war nicht irgendein kultischer, religiöser Gegenstand, sondern es war das Symbol dessen, dass Gott damit wirklich unter seinem Volk wohnt und mit einzieht und seinen Thron mitten unter seinem Volk einnimmt. Die Bundeslade stand im Allerheiligsten, also am Anfang in der Stiftshütte oder im Zelt der Begegnung und später dann im Tempel. Auf dem Deckel waren die zwei großen Cherubine und der Deckel wurde auch Gnadenthron bezeichnet. Da steht auch im 2. Samuel, bei welcher der Name ausgerufen wird, der Name des Herrn der Heerscharen, der über dem Cherubin thront. Aber noch zu der Zeit von David war es nur die Stiftshütte, es war nicht mal der Tempel. Gott hat David den Ort offenbart, wo er, Jahwe, dieser mächtige, dieser heilige Gott, sich selbst niederlassen möchte. Und nichts lieber hätte David getan, als seinem Gott endlich einen Tempel zu bauen. Letztendlich durfte er es nicht, sondern erst dann sein Sohn Salomo. Hier geht es um den einzig wahren Gott, hier geht es um Schöpfer der Welt, der Altes, die Erde erschaffen hat und dem deshalb auch alles gehört, alles, was da drauf ist. Es geht nicht um einen dieser vielen heidnischen Götter, die in dieser Zeit in den Regionen dort angebetet wurden, auf den Höhen oder auf den Berggipfel, die man versucht hat, mit Opfer gnädig zu stimmen. Es geht um den einzig wahren Gott. Und diesem Gott singen sie, als sie die Bundeslade heimholten, als sie das Allerheiligste, was ihnen Gott gegeben hat, nach Zion holten. Und genauso, wie man davon ausgehen kann, dass das so die Ausgangssituation für die Psalmentstehung kann, wurde der Psalm später, in den Jahrhunderten später, ganz viel von den Israeliten in ihrem Leben verwendet. Manche sehen da drin so eine Art Liturgie, wenn die israelitischen Pilger zum Tempel gekommen sind, dass es so ein Einlassritual war, was sie gesungen haben oder gebetet haben. Denn wenn es möglich war, sind die Israeliten zu den großen Festen, zu ihren großen Jahresfesten, zum Beispiel zum Laubhüttenfest, also Sukkot, nach Jerusalem gepilgert. Denn nur in Jerusalem war der Ort, an dem sie Gott anbeten konnten. Nur in Jerusalem war der Ort, wo sie ihre Opfer bringen sollten, die in der Tora stehen. Und nur dort war der Ort, wo sie so ein bisschen in seine Gegenwart kommen konnte. In das Innerste durfte allein nur der Hohepriester einmal im Jahr. So heilig und so besonders war der Ort. Wenn wir jetzt den Psalm nochmal lesen würden, kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass die Menschen sich innerlich vorbereitet haben, wenn sie nach Jerusalem gekommen sind, dass sie sich vorbereitet haben auf diese Feste, dass sie sich vorbereitet haben für diese Opfer, die sie dort gebracht haben. Kann man sich gut vorstellen, dass sie sich riesig darauf gefreut haben, nicht nur auf die Anbetung oder die ganze Atmosphäre dort in der Stadt, auf die Gemeinschaft, auf das Essen oder auf die Rituale, sondern dass es für sie wirklich ein heiliger Moment war, wenn sie zum Tempel oder zur Stiftshütte gekommen sind. Ein tolles Beispiel für jemand, wo man das nachlesen kann, ist die Hannah, die Mama vom Samuel, wie sie einmal im Jahr zur Stiftshütte gekommen ist, um dort zu Gott zu beten, ihm zu opfern. Jerusalem liegt in den Judäischen Bergen. Die meisten Israeliten mussten viele Tage und eine lange Wegstrecke aus alten Ecken und Regionen des Landes dorthin hinaufziehen. Und viele von den Psalmen, die wir lesen, sind Wallfahrtspsalmen, sind Pilgerpsalmen. Da kann man sich richtig eintauchen, wie das gewesen ist, wenn sie unterwegs gewesen sind, hin nach Jerusalem zu ihrem Gott. Und selbst heute sollten gerade Flüge überhaupt hingehen, wären wir hier einige schneller in Jerusalem, wenn wir nach Tel Aviv fliegen und dann so noch diese gute Stunde vom Flughafen nach Jerusalem mit dem Auto fahren, obwohl da ziemlich viel Stau auf der Strecke ist. Da wären wir deutlich schneller als die ganzen Israeliten, die zu diesen Festen nach Jerusalem gezogen sind und gepilgert sind. Wir müssten allerdings mit bedenken, wie wir unsere ganzen Opfertiere mitbringen, also wie wir die mittransportieren oder mitnehmen. Das ist nicht so einfach. Wer darf auf dem Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Das macht schon ziemlich deutlich, dass es nicht angemessen war, dass irgendjemand oder jeder oder mal einfach so auf Gottes heiligen Berg nach Zion gehen durfte und dort stehen oder vor ihn kommen. Im Psalm 15 beschreibt es David ziemlich ähnlich, aber auch noch mal viel deutlicher. Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen, wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten, wer, wenn er etwas zu seinen Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Solche Menschen wurden als würdig angesehen, als heilig angesehen, um in Gottes Nähe zu kommen. Also wer rechtschaffen war in seiner Haltung, in seiner Einstellung, in seinem Herzen, wer schuldlos war in all seinem Handeln, in seinem Verhalten und seinem Tun, und wer zuverlässig war in all dem, was sein Mund gesagt hat, also in all seinem Reden und seinen Zusagen. Und wer damit ernst nahm, was Gott von ihnen als Volk wollte und was ihr Anteil war an dem Bund, den Gott mit ihnen als sein Volk geschlossen hat. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Menschen oft den Weg auch genutzt haben, um nachzudenken, wie sie vor Gott kommen, wie sie die letzte Zeit verbracht haben, wie ihr persönliches Leben in den letzten Monaten war, seit sie das letzte Mal zu den Festen nach Jerusalem gezogen sind, wie ehrlich sie waren, ob sie die Gebote und Anweisungen umgesetzt haben, ob sie dem gerecht geworden sind, was die Tora sagt, ob ihr Leben vor allem gottesfürchtig war und sie danach gestrebt haben, das zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Weil das ihr Anteil ist und das, was Gott sie aufgefordert hat, zu tun und zu halten. Und nicht, um ihnen das Leben irgendwie schwer zu machen oder um ihnen irgendwas aufzulegen, sondern weil sie damit im Leben und in der Gemeinschaft miteinander überhaupt bestehen können. Und weil es ihnen dadurch als Volk gut geht und Gott sie segnen konnte mit all dem, was er ihnen zugesagt hat. Keiner von den Israeliten konnte das aus sich heraus tun. Jeder von ihnen wird vermutlich in so einer Situation daran erinnert worden sein, an Momente, wo sie die Gebote nicht gehalten haben oder wo sie an Nachbarn schuldig waren oder wo sie gefehlt haben. Aus sich heraus konnten sie vor Jahwe nicht bestehen und heilig sein. Deswegen sind sie ja zu ihren Opferfesten nach Jerusalem gekommen. Und durchs Alte Testament hindurch können wir lesen, dass sie es nicht nur als Einzelne nicht geschafft haben, sondern dass sie als ganzes Volk, als sein auserwähltes Volk, immer und immer wieder ungehorsam wurden, ständig andere Götzen angebetet haben und dann vor allem auch noch rebellisch gegen Gott waren. Der wird Segen empfangen von dem Herrn der Gerechtigkeit. Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Menschen, die mit so einer Haltung, mit so einer Einstellung und mit so einer Bereitschaft in Gottes Gegenwart und Nähe kommen möchten. Solche Menschen werden als wahre Nachkommen Jakobs bezeichnet. Also Jakob steht da einfach als Synonym für Israel, also für das Volk. Und das nicht allein dadurch, dass sie zu diesem Volk gehören oder dass sie in den Stamm hineingeboren wurden oder zu dieser Familie gehören, sondern vor allem dadurch, weil sie Gott suchen und durch ihre Einstellung. All das, was er ihnen verheißen und zugesagt hat, als sein Anteil an dem Bund, das möchte er ihnen geben. Damit möchte er sie segnen, auch mit seinem Frieden und seinem Erbarmen, mit all seiner Gerechtigkeit und mit seinem Schutz. An der Stelle kommt im Text jetzt ein Selah, diese Pause, dieses Pausezeichnen. Und es ist genau die richtige Stelle, dass wir auch innehalten in unseren kleinen Nachforschungen über die damalige Situation und über den Psalm. Das ist genau die richtige Stelle, um zu fragen, was ist mit uns, was ist mit mir? Wir pilgern heute nicht mehr zur Stiftshütte oder in den Tempel nach Jerusalem. Wir gehen da vielleicht gern mal in Urlaub hin. Wir brauchen auch keinen Tempel mehr, um Gott zu begegnen oder anzubeten. Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Wir brauchen auch nicht viele, viele Tage unterwegs zu sein, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Und wir können uns heute einfach so aufmachen, da wo wir sind. Und wir brauchen da nicht mal unbedingt einen Advent dafür. Aber es ist schön, dass wir die nächste Woche haben. Es ist schön, dass wir die Adventszeit haben. Auch weil es für uns eine besondere Zeit ist. Unsere Gottesdienste sind vermutlich nicht so eine große Party wie damals, als David die Bundeslade nach Jerusalem heimgeholt hat. Und trotzdem ist die Adventszeit und dann auch Weihnachten eine ganz besondere Zeit für uns, weil dieser mächtige und dieser heilige Gott für uns heute immer noch lebendig ist und wahrhaftig ist, weil er mit uns diesen neuen Bund eingegangen ist, mit Jesus, durch Jesus, weil Jesus für uns nicht nur dieses kleine süße Baby in der Krippe ist, sondern weil er der Messias ist, der das erfüllt hat, was Gott vorausgesagt hat, weil er für uns zum hohen Priester geworden ist und weil er für uns zum perfekten Opferlamm geworden ist. Und weil wir durch ihn überhaupt zu seinem Volk gehören können, weil wir durch ihn in die Familie Gottes aufgenommen sind und weil wir uns durch ihn überhaupt nahen können. Das ist gut, dass wir den Advent haben als Ankunft, als Aufbrechen, als Aufmachen für uns. Und es ist genau die richtige Stelle, um sich selbst zu fragen, was ist mit mir? wie komme ich zu Gott, wie ist meine Herzenshaltung, wie ist meine Einstellung, wie ist mein Reden und wie mein Tun und vor allem, wie ernst nehme ich Gott und wie ernst nehme ich das, was er von mir möchte. Wie nahe war ich die letzten Wochen, die letzten Monate an Gott dran, an seinem Willen dran, an dem, was er mir immer wieder aufs Herz legt. Wir können aus dem Psalm mitnehmen und uns daran erinnern, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder zu Gott als Schöpfer dieser Welt aufmachen. Zu diesem großen und mächtigen Gott, dessen Macht über diese ganze Welt reicht, weil er sie erschaffen hat und weil es seins ist. Zu diesem großen und mächtigen Gott, dessen Wirken und sein Tun und über seine Wunder wir einfach immer wieder nur staunen können. Auch heute noch, egal wie die Umstände sind, egal was andere Menschen glauben oder wie rational es scheint oder egal wie ungewöhnlich ist, dass wir an diesen Gott überhaupt glauben. Wir können aus dem Saal nehmen, wie besonders es ist, in Gottes Nähe und Gegenwart zu kommen, sich ihm zu nahen. Es hat für uns vermutlich lange nicht mehr so diese Besonderheit wie damals für die Israeliten, also diese wenige Male nach Jerusalem gekommen sind. Und es ist dabei eigentlich auch ganz egal, wo ihr gerade seid. Ihr, die das jetzt als Video anschaut, habt vielleicht einen Frühstückscafé und sitzt im Schlafanzug auf dem Sofa oder guckt es irgendwo unterwegs an. Vielleicht hört ihr es auch irgendwie einfach nur nebenan, nebenher. Das ist egal. Es geht auch nicht darum, dass ihr eine besondere Stimmung mitbringen müsst oder extra gut drauf sein. Da ist auch wieder die Hanna das perfekte Beispiel für uns, die Mutter vom Samuel. Wir können nachlesen, wie sie in tiefster Verzweiflung zur Stiftshütte gekommen ist und zu Gott gebetet hat um ein Kind und wie sie ihm diesen Jungen geweiht hat, wie sie sich darüber gefreut hat, wie sie ihre Zusagen erfüllt hat und wie sie später Samuel in der Stiftshütte dem Dienst übergeben hat. So wie Hannah damals dürfen wir vor Gott kommen. Wir können aus dem Psalm für unser Glaubensleben mitnehmen, dass es wichtig ist, sich dabei immer wieder selbst zu fragen, wie man das Leben in letzter Zeit gelebt hat, wie es mit dem Herzen aussieht und mit unseren Taten aussieht. Und vor allem nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus oder aus irgendeiner Angst heraus, auch nicht aus falscher Demut heraus oder damit es nach außen einfach sehr gut und christlich aussieht, sondern weil Gott möchte, dass wir im Leben bestehen, weil er möchte, dass wir aus seinem Segen und aus seiner Fülle heraus leben können. Und weil er sich wünscht für uns, dass wir ihm mit allem, was wir sind, mit allem, was wir tun, ihm wirklich ganz vertrauen und glauben. Durch Jesus dürfen wir zu Gott kommen, so wie wir sind, mit all dem, was uns gelingt, mit all dem, was wir versuchen, wo wir straucheln, wo es uns nicht gelingt, wo mit allem Scheitern, mit aller Fehlbarkeit, mit aller Dankbarkeit und mit aller Freude. Und je mehr uns es dabei ein Anliegen ist, Gott zu suchen, also in sein Angesicht kommen, in seine Gegenwart zu kommen, umso mehr kann er sich uns auch offenbaren und kann er in unser Leben, durch unser Leben hindurch wirken. Wir brauchen keine Opfer bringen, das hat Jesus für uns getan. Wir brauchen keinen Hohenpriester, der vermittelt, das hat Jesus für uns getan und das tut der Heilige Geist heute noch. Aber wir brauchen ein offenes und ein ehrliches und weiches Herz. Und darum ist es gut, dass wir uns immer wieder bewusst hinterfragen, wie komme ich zu Gott? Nicht nur in unserem Alltag drin stecken, in unseren Routinen drin stecken, wo so viel mehr im Vordergrund steht und oftmals wichtiger ist als Gott, wo wir so viele Dinge höher achten als Gott selber und wo wir ganz oft auch seinen Willen nicht tun. Nachdem mich in den letzten Wochen dieser Psalm immer wieder sehr beschäftigt hatte, hatte ich schon eine sehr genaue Vorstellung, in welche Richtung es mit dieser Predigt gehen sollte. Ich wollte euch nämlich viel, viel mehr über Tore und Türen und Mauern erzählen, die im zweiten Teil vorkommen. Dies kann man auch total schön und bildlich umsetzen. Aber umso besser ist, dass Gott sich davon hat nicht beeindrucken lassen, geschweige denn, dass ich ihn überzeugen konnte, dass ich es besser weiß. Und umso berührender war es aber auch für mich, als er mich immer wieder auf diesen Vers gestoßen hat. Dies ist das Geschlecht derer, also dies ist die Generation derer, die nach ihm fragen, dein Angesicht suchen, das ist Jakob. In der NGÜ wird so übersetzt, daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Das sind die rechten Nachkommen Jakobs. Lasst uns nicht auf irgendwann warten, bis irgendwelche Umstände, bis irgendwelche persönliche Umstände, berufliche Umstände so sind, dass wir denken, wir sind jetzt so weit. Lasst uns heute Gott ernst nehmen. Unsere Zeit ist jetzt. Wir sind die Generation, die nach ihm fragen sollte und sein Angesicht suchen sollte, die seine Gegenwart und seinen Willen suchen sollte. Und da ist es egal, wie alt oder wie jung ihr seid oder wir sind. Und es ist auch nicht, weil gerade unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Welt auf dem Kopf steht und wir uns daran erinnern, dass da ja noch einen Gott gibt, der mächtiger ist. Unsere Zeit ist jetzt, weil Gott nicht mehr nur auf dem Zion wohnt, sondern durch seinen Geist in uns lebt und durch uns wirken möchte. Weil er uns genauso wie damals die Jüngern auch heute herausfordert, loszugehen und in seiner Nachfolge zu leben. Unsere Zeit ist jetzt, weil wir gerade in der Welt sind und Gott uns gebrauchen möchte, gerade zu diesen Zeiten, um einen Unterschied zu machen, um mutig zu glauben, um wirklich Salz und Licht zu sein, weil er durch uns andere Menschen prägen möchte. Die Kinder, die euch anvertraut sind, in den Arbeitsplätzen, in der Nachbarschaft, in die ihr hineingesetzt seid, in unserem Leben und auch in unserer Gesellschaft. Unsere Zeit ist jetzt, weil Gott uns so unendlich viel anvertraut hat, was wir nutzen sollten, jedem von uns. So unwahrscheinlich viele praktische und geistliche Gaben und Talente, so viel Kreativität, so viel Liebe, so viel Barmherzigkeit, so viel Erbarmen, so viel Glauben auch und so viel Mut, aber auch ganz viel an Mittel und Möglichkeit. Wenn man in den Königsbüchern und in den Chroniken über das Volk Israel und ihre Herrscher liest, steht an dem jeweiligen Abschnitt, ob sie ein Leben geführt haben, das in den Augen des Herrn gut oder böse war oder wohlgefällig war. Letztendlich geht es genau darum, ob sie ein Geschlecht waren, ob sie eine Generation waren, die nach Gottes Willen gefragt haben, die ihn ernst nahmen, die das umsetzen, was er von ihnen wollte, oder ob sie das halt nicht waren. Und genau das hoffe ich für uns, genau das bete ich für mich, aber noch mehr für uns als Gemeinde, dass wir wirklich eine Generation sind, die Gott sucht und seinen Willen tut. Ich bin der Überzeugung, dass Gott das genau heute noch möchte, dass wir als Menschen wirklich seine Nachfolger sind und mutig vorwärts gehen. Denn nur wenn er in unserem Leben Raum hat, nur wenn wir offen sind für ihn mit unserem Herzen, nicht nur mit unserem Verstand, nur dann kann er uns verändern und kann er widerspiegeln, wie sein Wesen ist. Das ist jetzt die Frage, wie das am besten geht. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe. an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch an sicheres Urteil binden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Das ist Römer 12, die Verse 1 und 2. Und genau darüber hat Roland vor 2 Wochen uns gelehrt und gepredigt. Und genau Römer 12 könnten wir hier jetzt aufführen und gerade noch mal lehren. Keine Angst, ich mache das nicht, aber ich lege euch diesen Text und diese Predigt echt ans Herz, weil er genau das aufgreift, wie wir unser Leben leben sollen, dass es Gott entspricht, weil es genau das aufgreift, was wir tun sollen, wie wir uns verhalten sollen, damit es wohlgefällig ist, also Gott wohlgefällig ist. Und weil wir genau das so ernst nehmen sollen und so eindeutig nehmen sollen, wie das Paulus damals an die römischen Gemeinden geschrieben hat, so ganz eindringlich, weil es heute noch die gleiche Relevanz hat, wie das heute ist. Diese ganze Aufforderung, die Paulus im ganzen Kapitel 12 aufzählt, passieren in unserem Leben nicht irgendwie alleine. Und es geschieht auch nicht einfach so in uns, sondern es geht in erster Linie darum, dass wir es wirklich umsetzen wollen und dass wir es wirklich praktisch leben. Das sind Situationen, die in der Regel alles andere als leicht sind oder uns einfach fallen. Das sind Situationen, wo wir auf den ersten Blick auch ganz menschlich reagieren würden oder menschlich reagieren. Das sind auch Situationen, in der wir auf einmal drinstehen. Aber für vieles müssen wir uns auch ganz bewusst aufmachen und bereit sein und zu sagen, ja Herr, ich möchte, dass du mich in diesen Situationen gebrauchst und ich möchte anders an diese Situation rangehen. Weder die Israeliten damals konnten sich aus sich heraus an die Anweisung halten, noch haben sie es irgendwie hinbekommen. Wir können das auch aus uns heraus nicht tun. Aber es ist was anderes, wenn wir das aus Gott heraus tun, wenn wir es aus seiner Liebe und mit seiner Kraft tun und vor allem mit ihm zusammen. Und es ist was anderes, wenn wir es nicht alleine, sondern gemeinsam tun, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, wenn wir das zusammen als Gemeinde machen. Und das sind wir doch, der Tempel des lebendigen Gottes. Denn Gott hat gesagt, ich will bei ihnen wohnen und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott will heute noch mitten unter uns sein. Er ist mitten unter uns, weil er in uns lebt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihn ernst nehmen. Deswegen ist es wichtig, dass es uns nicht egal ist, ob wir eine Generation sind, die ihr Leben auf sich selber ausgerichtet leben, oder ob wir eine Generation sind, die Gott sucht und ihr Leben so lebt, dass es gut und vollkommen und wohlgefällig ist. Und gerade ihr, die ihr die Predigt jetzt zu Hause anschaut, für euch ist genau der perfekte Zeitpunkt, dass ihr nachher nicht nur abschaltet und zu eurem Alltag übergeht, sondern es ist der richtige Zeitpunkt, sich nochmal Zeit dafür zu nehmen und gerade besonders in diesen Römer-Text nochmal reinzustehen und reinzuschauen, was das für euch in eurem Leben konkret bedeuten könnte und was da drin Gottes Willen sein könnte für euer Leben. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, ja, ich will dein Angesicht suchen, ich will in deine Gegenwart kommen, ich will ein Teil einer Generation sein, die für dich vorwärts geht und dir treu ist und ich will mich von dir gebrauchen zu lassen. Ich will nicht auf irgendwas warten, sondern ich will heute vorgehen. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige, der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der höchste König. Ihm gehört alle Macht. Dieser Dialog in diesen letzten Versen, der hört sich einfach gigantisch an. Da würden ziemlich gut Fanfaren dazu passen, die Gott ankündigen, die den König ankündigen. Da wird es gut dazu passen, dass die ganzen Leviten und die ganzen Musiker hier aufspielen. Und stellt euch das noch einmal vor, wie das damals gewesen sein muss, als das ganze Volk Israel die Bundeslade heimgeholt hat und für sie Gott wirklich praktisch eingezogen ist, dieses Symbol, und Gott sich da wirklich mitten unter seinem Volk niedergelassen hat. Was muss das denn für ein Gefühl sein? Und wie krass ist es zu wissen, dass dieser Gott heute wirklich noch da ist und immer wieder in unserem Leben auch so einziehen möchte, immer wieder in unsere Gemeinde so einziehen möchte und immer wieder auch offenbaren, wie mächtig und wie groß er ist. Deswegen ermute ich euch und bete ich dafür, dass ihr eure Herzen echt weit macht, dass Gott groß einziehen kann, dass er Raum hat, dass ihr ihn wirklich mit eurem ganzen Leben widerspiegeln könnt. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Das können wir nicht an einem Sonntag durch eine Entscheidung tun. Aber Gott will, dass wir bestehen, dass wir ewiglich nicht wanken. Er will uns gebrauchen. Er will durch uns ein Licht sein oder sein Licht scheinen lassen in dieser Welt. Und deshalb ermutige ich euch echt, diesen Tag und auch diese nächsten Wochen zu nutzen, um euch zu öffnen mit all dem, was ihr seid und wie ihr euer Leben lebt, dass Gott einziehen kann.